Nun hieß es ja vorhin, eine gute Predigt ermutigt. Ich hoffe, ich kann euch heute Morgen ermutigen. Ich weiß nicht, ob es gut ist, das kann ich nicht sagen. Aber eines kann ich sagen, ich hatte etwas vorbereitet, so wie es mir ganz oft in Eisenhüttenstadt geht, und dann kam ein völlig anderer Impuls. Und ich dachte, ach, den Impuls, den legst beiseite, der hat nichts zu sagen. Aber der kam immer wieder. Und da dachte ich, tja, tut mir leid, an der Stelle kann ich euch nicht ersparen. Kommt also der Impuls, der mir nachschlich, als ich an Eisenhüttenstadt dachte. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, mein Zahnarzt, dem bin ich sehr dankbar. Er erinnert mich einmal im Jahr per Postkarte, dass es wieder soweit ist, Vorsorgetermin. Von selbst würde ich das Thema wohl eher meiden. Aus einem halben Jahr würde schnell ein ganzes werden. Karius und Baktus hätten freie Bahn und mein Bonusheft für die Krankenversicherung würde vergeblich auf einen Stempel warten. Doch nicht nur die Vorsorge beim Zahnarzt ist wichtig. Gott lädt uns jeden Sonntag zu einem Vorsorgetermin ein. Er schaut auf unser Leben und unseren Alltag. Er sieht bis in unser Herz, was uns beschäftigt, auch was uns quält. Er bietet uns hier an, den Weg mit ihm getrost fortzusetzen, mutiger und vertrauensvoller zu werden. Vielleicht ist gerade heute wieder ein Vorsorgetermin bei dir fällig. Gott will zu dir reden. Er möchte dir etwas sagen. Vielleicht hilft dir das Wort des Paulus an seinen langjährigen Mitarbeiter Timotheus heute Morgen. Timotheus war Paulus nach langen Jahren der Zusammenarbeit besonders ans Herz gewachsen. Ihn nannte er seinen Sohn, weil er Timotheus in den Glauben an Jesus Christus eingeführt hatte. Bei seiner Gemeindegründung in Lystra kamen Timotheus' Großmutter Luis und seine Mutter Eunike zum Glauben. Und auch er selbst schloss sich Jesus Christus an. An diese gemeinsamen Anfänge ihrer Beziehung erinnert Paulus Timotheus. Er dankt Gott für Timotheus. Er versichert ihn seiner Fürbitte und erinnert Timotheus daran, dass er Glaube in ihm Wurzeln geschlagen hat. Doch warum musste Paulus Timotheus an diese Anfänge des Glaubens erinnern? Wir hatten ja hier heute Morgen auch die Frage nach dem Taufspruch. Warum müssen wir erinnert werden? Gab es nicht spannendere Themen, als in alten Geschichten zu kramen? Offenbar brauchte Timotheus den deutlichen Hinweis, dass da ein gewaltiger Anfang des Glaubens in seinem Leben war, der ihn völlig umgekrempelt hatte, in den Herausforderungen, die jeder Tag für den verantwortungsvollen Evangelisten Timotheus mit sich brachte. Hatte er wohl die Verbindung zum kraftvollen Anfang mit Jesus verloren? Geht es uns manchmal auch so? Ich lese Worte aus 2. Timotheus 1, die Verse 6 bis 10. Darum erinnere ich dich, lass die Gabe wieder aufleben, die Gottes Geist in dich gelegt hat und die dir geschenkt wurde, als ich dir die Hände auflegte. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich also offen und ohne Scheu zur Botschaft von unserem Herrn. Schäme dich nicht meinetwegen, weil ich für ihn im Gefängnis sitze, sondern sei bereit, mit mir für die gute Nachricht zu leiden. Gott gibt dir die Kraft dazu. Er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ihm ganz als sein Eigentum zu gehören. Nicht wegen unserer guten Taten, sondern aus seinem eigenen freien Entschluss. Ihm gehören wir aus reiner Gnade, weil er sie uns durch Jesus Christus geschenkt hat, schon vor aller Zeit. Jetzt aber ist diese Gnade offenbar geworden, als Jesus Christus, unser Retter, auf der Erde erschien. Er hat dem Tod die Macht genommen, und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Timotheus, so lesen wir es zwischen den Zeilen, war in einem Tief. Kennen wir das? Nö, ne? Kennen wir nicht. Wir waren noch nie im Tief. Da wollen wir auch nicht sein, da wollen wir auch nicht hin. Timotheus wurde angefeindet wegen seiner Botschaft, seiner Berufung zum Evangelisten. Ängste wuchsen in ihm auf und Timotheus' Begeisterung für Jesus drohte darunter zu ersticken. Das kann manchmal passieren, wenn uns äußere Umstände so sehr beschäftigen, bewegen oder belasten. In die Situation eines Timotheus wenige Jahrzehnte nach Ostern können wir uns nicht mehr hineinversetzen, aber die Symptome kennt ihr vielleicht auch. Da ist ein verantwortungsvoller Mitarbeiter in einer Gemeinde. Woche für Woche bereitet er die Jungschar vor oder den Kindergottesdienst. Doch kommen die Kinder unregelmäßig. Die Eltern geben zu verstehen, Jungschar und Kindergottesdienst für die Sprösslinge nur eine von vielen Freizeitangeboten. In der Gemeinde findet er keine Mitstreiter. Zu Hause ist er wegen seines Engagements oft öfter angefeindet. Es gibt dicke Luft, denn so mancher Samstag steht im Zeichen der Kinderarbeit oder Jungschar und die Hausarbeit bleibt liegen. Auch beruflich klappt es nicht so mehr optimal. Bei diesem Mann ist eben die Luft raus. Er braucht mal Urlaub. Aber hilft ein kurzer Urlaub? Er engagiert und arbeitet dann eigentlich nur noch per Pflichtgefühl. Und weil kein anderer da ist, aber die Liebe ist am Versiegen. Die Kinder nerven ihn nur noch. Als er sich das eingesteht, wird er traurig. Er freut sich nicht mehr. In ruhigen Minuten schämt er sich, in den Spiegel zu schauen. So wollte er es doch nie. Von Gott her kann er sich seinen Zustand nicht erklären. Der hat ihm in Jesus Christus doch zugesagt, alle Tage bei ihm zu sein, bis ans Ende der Welt. Jesus versprach ihm, sein Wasser und Brot, sein Licht, sein Weg, sein Leben zu sein. Wie konnte er dann so ausbrennen, wo Gott ihm doch Nachschub versprochen hatte? Paulus erkennt diesen Zustand bei seinem Mitarbeiter Timotheus. Er schreibt ihm einen Brief aus dem Gefängnis. Paulus hätte auch schreiben können, hey Timotheus, mir geht's viel schlechter, ich sitze hier in Ketten, ich habe nichts zu beißen. Aber das macht er nicht. Paulus nimmt Timotheus ernst. Er wollte ihn nicht kleiner machen und ihm Schuldgefühle einimpfen. Er zeigt ihm stattdessen einen Weg nach vorn. Er zeigt ihm, hilfreich weiterzugehen. Dieser Weg umfasst einzelne Abschnitte. Erstens den Urlaub für die Seele. Wer ausgebrannt ist und am Ende seiner Kraft, braucht dringend Urlaub. Doch einfach wegfahren ist noch keine Lösung, denn die Probleme folgen meist im Kofferraum. Nachts in den Träumen, die einen zu schaffen machen. Tagsüber muss man an die Baustellen zu Hause denken. Und sobald das Urlaubsende näher rückt, melden sich die Bauchschmerzen zurück. Urlaub für die Seele bedeutet, der Seele Urlaub zu gönnen, ihr ein Aufatmen zu schenken, sie an eine frische Luft zu führen. Paulus zitiert ein Glaubensbekenntnis der Urgemeinde. Dieses Glaubensbekenntnis ist Urlaub für die Seele. Bekenntnisse sind dazu da, dass sie nachgesprochen werden, dass man sich in sie hineinfallen lassen kann, wie in eine Hängematte, und den Worten nachhängt, ihnen nachspürt und einfach abwartet, was sie in einem bewirken. Wer Ohren hat, der möge jetzt hören. Gott gibt dir die Kraft dazu. Er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ihn ganz als sein Eigentum zu gehören, nicht wegen unserer guten Taten, sondern aus seinem eigenen freien Entschluss. Ihm gehören wir aus reiner Gnade. Wie er sich uns durch Jesus Christus geschenkt hat, schon vor aller Zeit. Vielleicht möchtet ihr den Satz mitsprechen. Ihm gehören wir aus reiner Gnade. Wie er sie uns durch Jesus Christus geschenkt hat, schon vor aller Zeit. Ist das ein Bekenntnis, das bei dir ankommt? Das Hängematten-Feeling verursacht? Als ich mich in dieses Bekenntnis fallen ließ, wurde mir die Bedeutung Jesu wieder ganz neu deutlich. Er hat mich gerettet aus einem Leben ohne Orientierung. Ich muss nicht leben nach dem Motto, ohne Ziel ist jeder Weg der richtige. Ich habe von Jesus ein Ziel für mein Leben bekommen. Ich möchte immer mit ihm leben, zu ihm gehören und an seine Kraft angeschlossen sein. Mir wird bewusst, dass Jesus mich voller Barmherzigkeit anschaut. Und viele von euch wissen das ja. Ich bin als Jugendliche hier in Eisenhüttenstadt gewesen, habe hier meine Ausbildung gemacht, war hier mit im Jugendkreis. Und da gab es auch so verschiedene Jungs in der Jugendgruppe wie den Christian Müller, der vielen ja noch was sagt. Und der war so ein Ermutiger, der hat uns immer wieder daran erinnert, dass es Gott gut mit uns meint und dass er es auch gut mit uns macht. Und er hat uns auch immer wieder ermutigt, an den Anfang zu denken. Wie war das, als ich mit Jesus in Beziehung getreten bin? Was ist da bei mir passiert? Was hat sich verändert? Lebe ich das noch? Ist das noch aktuell so bei mir oder nicht mehr? Wie ist es bei dir? Erinnerst du dich noch an den Anfang? Wir haben altmodisch manchmal gesagt Bekehrung. Und das erinnert mich wiederum an ein Wort. Da war ich mit einem Evangelisten unterwegs und ich sagte, dann habe ich mich bekehrt. Und da nahm der seinen Handfeger und ging zu mir und kehrte vor mir lang. Sag ich, was machst denn du da? Und er sagt dann, da hast du doch gerade gesagt, du hast dich bekehrt. Ich stutzte und sagte zu ihm, na, ich meine doch, ich habe mein Leben umgekehrt von einem Leben ohne Jesus zu einem Leben mit Jesus. Na, sagt er, dann sag's doch, dass andere das auch verstehen. Ja, diese Barmherzigkeit wird durch drei Jesus-Geschichten auch nochmal sehr plastisch unterstrichen. Da war ein Trauerzug durch die Stadt Nain. Eine Witwe trauerte um ihren verstorbenen Sohn. Ihre einzige Hoffnung? Ja, sie hatte gehofft, ihr Kind, Zukunft, Leben, Versorgung. Jesus stieß mit seinen Jüngern auf diesen Trauerzug. Er sah die Witwe und erbarmte sich über sie. Das könntet ihr nachlesen im Lukas 7. Die Witwe schrie nicht nach Jesus, sie bat ihn auch nicht um Hilfe, doch er sah ihre Not, schenkt ihr den Sohn wieder und eröffnet ihr neue Zukunft. Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter sehen wir das auch. Der Samariter ist eigentlich nicht der, um den es sich hier dreht, sondern Jesus. Jesus selbst schickt den Samariter über diesen Weg. Er lässt den ausgebrannten, niedergeschlagenen, überfallenen durch ihn versorgen, ohne dass ihn einer gerufen hätte. Und noch ein Gleichnis beschreibt Gottes Barmherzigkeit in der gleichen Weise. Wir können es im Lukas-Evangelium im 15. Kapitel nachlesen. Der Vater erwartet den verlorenen Sohn mit offenen Armen. Er erbarmt sich über seinen bei den Schweinen gelandeten Sohn. Ich denke, diese Geschichte kennen viele von uns. Der hatte sich das Erbe auszahlen lassen. Der hatte quasi gesagt, Papa, dich gibt's nicht mehr. Und doch wartet dieser Vater voller Sehnsucht auf den Sohn. Läuft ihm entgegen, als er ihn kommen sieht. Und wie ist das heute Morgen bei dir? Wie geht es dir? Bist du einer, der unter die Räuber gefallen ist? Oder bist du einer, der trauert? Wie geht es dir? Gott kennt dich. Und hier beginnt Gottes Vorsorgetermin bei dir. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß, dass Gott in dein Herz schaut und dass er weiß, was du heute Morgen brauchst. Jesus sieht uns mit diesen barmherzigen Augen mitten ins Herz. Wir können dieses Bekenntnis nachsprechen oder über seine Bedeutung nachsinnen. Wenn Jesus uns mit Augen voller Zuwendung anschaut, werden wir auch ganz tief unten eine Chance haben. Wir müssen uns nicht als die Gewinner vor ihm positionieren, die alles im Griff haben und keine Fehler machen. Der Jungschar-Mitarbeiter muss keine Wachstumskurve seiner Gruppe vorlegen. Er muss nicht sein Privatleben akkurat und sauber präsentieren. Er darf so kommen, wie er ist, geschlagen, enttäuscht, entmutigt. Doch Jesus wird auch ihn ansehen. Indem der Mitarbeiter das Bekenntnis mitspricht, wird er Jesus näher rücken. Die Worte werden in die Seele wandern und ihn gewiss machen. Jesus hat uns gerettet und uns dazu berufen, ihm ganz als sein Eigentum zu gehören. Ja, der zweite Meilenstein wäre noch, Paulus lässt es aber nicht beim Urlaub für die Seele. Er zeigt auf, wie sich der Urlaub auswirkt. Timotheus soll die Gabe neu entfachen, die Gott ihm geschenkt hat und die bei seiner Segnung zum Evangelisten bekräftigt wurde. Dass dieses Entfachen nicht aus eigener Kraft geschehen kann, kennen wir ja schon vom Grillen her. Ihr habt gesagt, ihr werdet demnächst grillen. Da könnt ihr es ausprobieren. Ein Streichholz nehmen und in die Grillkohle werfen. Passiert nicht wirklich was, ne? Aber wenn es angefacht wird, dann passiert auch was. So, das Feuer wird versiegen, wenn wir es nicht richtig entfachen. Und die Würstchen, die ihr eigentlich grillen wollt, die bleiben dann kalt. Ganz anders ist es aber, wenn jemand den Blasebalg oder Föhn nimmt und nachhilft. Dann sprühen Funken, die Flammen leben auf, das Grillen kann also losgehen. Wir brauchen zum Entfachen unserer Gaben diesen Wind. Der kommt nicht vom Föhn und auch nicht vom Blasebalg. Es ist der Heilige Geist, der uns befähigt, der uns anfachen will. Wir müssen ihm nur die Tür aufmachen. Das ist unsere Aufgabe. Aber entfachen will er uns. Dann verkümmern unsere Gaben nicht. Dann haben sie wieder Ausstrahlung. Lassen wir uns entfachen durch den Heiligen Geist? Timotheus hat offensichtlich die Gabe des Evangelisten. Er konnte leicht mit Menschen über den Glauben an Jesus Christus reden und sie zu Jesus führen. Doch weil er Rückschläge erlitten hatte, wurde ihm der Wind aus den Segeln genommen. Die Gabe wurde kalt, das Feuer war am Verlöschen. Ist es nicht ganz ähnlich, wenn ich meine Gaben ruhen lasse, weil ich mich von meinem Alltag zunehmend mit Beschlag belegen lasse? Oder wenn ich mit mir selbst so beschäftigt bin, dass es mir gar nicht mehr auffällt, nicht für Jesus zur Verfügung zu stehen? Ich denke zum Beispiel an die Gabe des Gebetes. Wer sie hat, kann in ganz besonderer Weise und erhörungsgewiss mit Gott reden. Doch setzen wir die Gabe für Jesus ein? Beten die, die diese Gabe haben? Oder warten sie ab? Ich denke auch an die Gabe des Hirtendienstes. Ich habe vorhin gehört, ihr werdet hier hinterher zusammensitzen und für die nicht deutschsprachigen Geschwister noch offen sein und Fragen beantworten. Ja, die Gabe des Hirtendienstes. Sie besagt, dass man in besonderer Weise die Fähigkeit hat, sich um eine kleine Gruppe von Christen zu kümmern und sie in ihrem geistlichen Wachstum zu unterstützen. Nutzt diese Gabe. Sie kommt von Jesus. Fragt danach, was ihr anvertraut bekommen habt. Bringt es weiter zu den Menschen in eurer Umgebung. Oder die Gabe der Lehre. Kümmert euch darum. Teilt mit den anderen euer Wissen über Christus. Teilt es mit den Kindern und den Erwachsenen. Hier werden wir ermutigt, die Gaben nicht einfach ruhen zu lassen, weil der Alltag uns gefangen nimmt, sondern sie auszuüben. nicht um uns noch eins draufzusetzen, sondern um uns den Kontakt zu Gottes Geist zu erhalten, der uns als Blasebalg neuen Wind zufächert. Denn wir werden Gottes Gegenwart erfahren, der uns Kraft, Liebe und Besonnenheit schenken will. Kraft für unsere Aufgaben, Liebe für die Menschen, die er uns anvertraut hat, Besonnenheit, um alles in der richtigen Priorität wahrzunehmen. Das schenkt uns Gott. Dieser Geist bringt die erste Liebe zurück. Dies wird dann sichtbar. Jetzt aber ist die Gnade offenbar geworden, als Jesus Christus, unser Retter, auf der Erde erschien. Er hat dem Tod die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Und in diesem Licht dürfen wir leben und uns von Gottes Geist bewegen, motivieren und entfachen lassen. Amen. Amen.